Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Brief des Paulus an die Römer im 8. Kapitel. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Der Herr segne unser Reden und Hören. Predigtext heute geht es um Berufung. Die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Vieles wird über die Berufenen gesagt in diesem Text. Und es geht über das Gebet und es geht auch darum, um die Schwachheit, wie wir weitermachen können, wenn wir eben nicht mehr können. Die Gemeinderäte und die Bürgermeisterin, sie haben eine besondere Berufung bekommen, am 1. Mai in diese Periode, diese Amtsperiode los. Sie haben eine besondere Berufung für unser Dorf. Sie sollen unsere Gemeinschaft hier regieren, sie sollen uns leiten. Sie sollen Entscheidungen treffen, sie sollen uns nach außen vertreten, sie sollen intern miteinander streiten, um ringen zu können, um eine gute Lösung. Es gehört ja auch dazu, dass man zu einem Gremium die verschiedenen Aspekte miteinander verhandelt. Wenn wir ein paar hundert Jahre zurückgehen, dann können wir aus dem Mittelalter diese Ständelehre uns nochmal vor Augen halten, wie das damals war. Damals hat man gesagt, Gott hat die Menschen eingesetzt in verschiedene Stände. Da gibt es die Geistlichen, da gibt es die Regierenden, das waren damals natürlich Könige und Fürsten. Heute würde man halt sagen, die sich um die Politik bemühen. Und da gibt es sozusagen das gemeine Volk, die Ökonomie, hätte man das vielleicht genannt. Also die Leute, die das Brot verdienen, die letztlich alle anderen ernähren. Dass man diese drei Stände so gleichwertig nebeneinander gesetzt hat, das mutet schon seltsam an, wenn es in Wirklichkeit 90-95% Bauern gewesen sind, die das Brot für alle verdient haben. Aber so hat man das gegenübergestellt, um damit schon etwas Wichtiges zu sagen. Ein Gemeinwesen braucht diese drei Seiten, um zu funktionieren. Den geistlichen Stand, die weltliche Regierung und eben das den Broterwerb. Der Martin Luther, der hat ein Stück weiter gedacht und hat in einer Schrift eine These vertreten, die bis heute Geschichte gemacht hat. Nämlich hat er geschrieben, dass alle Christen geistlichen Standes sind. Er hat sozusagen alle Christen mit hineingenommen in diesen ersten, in den geistlichen Stand. Er hat gesagt, wenn ihr getauft seid, Leute, wenn ihr getauft seid, dann seid ihr nicht weniger geistlicher als die Priester und als die Bischöfe und als die Äbte und als die Mönche. Alle Christen sind geistlichen Standes durch die Taufe. Das ist die erste Beobachtung, die ich an diesem Text heute mache und die ich vielleicht ganz besonders euch Gemeinderäten heute sagen darf. Die erste Berufung für uns Christen ist nicht unser Beruf. Ob es ein Amt ist, in das wir hineingewählt oder hinein eingeführt werden oder unser Brotberuf. Unsere erste Berufung ist unsere Taufe. Darum geht es hier in dem Abschnitt, wenn Paulus über Berufung redet. Gott hat euch berufen dazu, dass ihr Jesus Christus nachfolgt. Das ist das Erste, das Wichtigste, das Grundlegende über eurem Leben. Gott hat euch erwählt und hat euch vorherbestimmt. Diese Sache kennt sich der Paulus da macht. Er hat euch berufen und er hat euch gerechtfertigt durch seinen Tod am Kreuz und er führt ein neues Leben mit euch, weil er euch verherrlichen möchte. Jesus Christus ist der König. Darum geht es an Himmelfahrt. Himmelfahrt heißt ja nicht, jetzt ist er weg, ups, und wir sehen ihn nicht mehr, sondern er ist erhöht und sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Von dort wird er wiederkommen zu richten. Er ist der oberste König. Und wenn ich Christ bin, dann diene ich ihm allein. Das ist das erste Gebot. niemand kann zwei Herren dienen, sagt Jesus mal. Ihm diene ich allein, er ist der oberste König. Und wenn man früher, gerade in der evangelischen Kirche, hat man diesen Fehler in der Zeit des Dritten Reiches sehr stark gemacht, dass man unterschieden hat und sagt, als Christ diene ich Christus und als Bürger diene ich dem Staat, damals war das dann der Führer, dann hat man übersehen, dass meine erste und grundlegende Berufung die ist, Christus zu dienen, der der König ist über Himmel und Erde, der mein Herr ist, mein ganzes Leben. Ob ich nun arbeiten gehe, ob ich Mittagessen mache für meine Kinder, ob ich in meinem Garten die Wege kratze, ob ich ins Rathaus gehe und Briefe schreibe im Namen der Gemeinde, ob ich auf die Kanzel steige, ob ich und ich predige. Jesus Christus ist mein König. In meinem ganzen Alltag gilt das. Das ist das erste Gebot, das Grundgebot, die grundlegende Berufung in meinem Leben. Wenn wir heute so selbstverständlich von unseren Berufen reden, dann beziehen wir uns damit auf eine Sprache, die aus der Reformationszeit stammt. Als man begriffen hat, in jedem Beruf steckt auch eine Berufung drin. Vorher war das halt die Arbeit oder der Stand der Leute, das hat man gemacht, weil man eben das vom Vater und der Mutter übernommen hat. Luther hat gesagt, das ist deine Berufung, sozusagen deine zweite oder dritte Berufung, der Stand, in den Gott dich hineingestellt hat. Christus hat dich berufen, ihm nachzufolgen. Und er gibt dir in einem Bereich der Welt, die ihm gehört, ein Stück Verantwortung. Ein Stück Verantwortung darfst, sollst du tragen in dieser Welt. Ich würde sagen, wenn an erster Stelle Jesus Christus steht, dann steht an zweiter Stelle wahrscheinlich die Ehe. Das ist der wichtigste Mensch in ihrem Leben, wenn sie verheiratet sind. An dritter Stelle steht die Familie, die Menschen, für die wir ganz besonders da sein sollen, der kranke Vater, die Kinder, für die ich sorge. Und an vierter Stelle, dann steht das Amt, das mir gegeben ist. Ein weltliches Amt, ein Ehrenamt, ein berufliches Amt, vielleicht eine wichtige Position in einer Firma oder vielleicht auch eine, die andere für unwichtig halten, aber ohne die es eben auch nicht geht. Und in diesem Amt soll ich Gott dienen. Nicht als sozusagen Untergebener des Pfarrers oder so, das wäre ja eine Theokratie, wenn sozusagen der Papst wieder herrschen würde über den Staat, sozusagen, wie das heute im Iran der Fall ist. Das wäre nicht richtig. Sondern, wie gesagt, ich bin als Christ selbst berufen, Jesus zu dienen. Das heißt, ich bin ihm eigenverantwortlich gegenübergestellt. Wenn ihr Politiker seid, dann seid ihr das. Und Christus traut euch diese Verantwortung zu. Und ihr braucht nicht, dass ein Pfarrer euch sagt, wie man die Politik besser macht. Das ist wahrscheinlich selbstverständlich. Aber man muss es doch in diesem Zusammenhang sich in Erinnerung rufen. Als Christ, der auf Gottes Wort hört und der an einem besonderen Platz in der Gesellschaft Verantwortung übernimmt. Ich muss Ihre Beispiele nicht alle nennen. Sie selbst wissen, wo Sie Verantwortung tragen. Ich möchte vielleicht ein kleines Beispiel nennen, wo der christliche Glaube und die Politik wieder zusammenkommen. Zum Beispiel am Pfingsten. Nächstes Wochenende ist das Pfingstwochenende und wir feiern die Völkerverständigung, wo durch den Geist Gottes plötzlich Menschen aus ganz verschiedenen Nationen zusammenkamen, miteinander Gott gelobt haben, sich erkaufen lassen, einander verstanden haben. Pfingsten als Wunder der Verständigung. Wie oft würde ich gerne unserem Parlament oder vielleicht auch jetzt im Europäischen Parlament oder auch einem Gemeinderat dieses Wunder der Verständigung wünschen, dass man sich wieder versteht. Es ist ja so, dass man im Alltag dauernd Misstrauen lernt. Dass man dauernd lernt zu unterscheiden, meint er das wirklich so, wie er sagt? Will er mich ins Licht führen, hinters Licht führen oder will er, kann er sich nur nicht richtig ausdrücken oder meint er vielleicht wirklich, was er sagt? Es tut gut, wenn wir das miteinander einüben. Wenn wir es vielleicht auch im Gottesdienst, indem wir auf das Wort Gottes hören, auch wieder lernen, auf das Wort des Mitmenschen zu hören. Oder ein Wunder der Verständigung geschieht. Nicht, dass ich behaupten würde, dass ihr das nicht hinkriegt im Gemeinderat. Aber dieses Pfingstwunder ist ein Beispiel dafür, wie der Glaube auch in der Politik wirksam werden kann. Es gibt viele andere, die ich jetzt nicht hier irgendwie ausbreiten möchte, weil der Text, über den wir heute nachdenken, hat ja noch anderes zu sagen. Er redet davon, dass der Geist Gottes unserer Schwachheit aufhilft, indem er uns beten lehrt. Die Schwachheit, die wir Menschen haben, dass wir schwach sind, dass wir Krankheit und Not erleben, dass wir selbst krank sind, mit anderen zusammen. zusammen sind, die wir, für die wir sorgen müssen, um die wir Angst haben. Unsere Schwachheit, auch unser Scheitern, dass wir einfach einmal völligen Mist gebaut haben und uns für etwas eingesetzt haben, was total daneben gegangen ist. Ich hoffe, Sie haben das schon mal erlebt, denn wenn nicht, dann haben Sie nicht die Chance gehabt, aus Schaden Glück zu werden. Das gehört auch dazu. Scheitern, auch Schuld, dass wir etwas falsch gemacht haben. Wenn wir sagen, wir haben es nicht gemacht, dann wissen wir es wahrscheinlich nur nicht. Auch Jammer und Klage, all das gehört auch dazu. Der Volksmund, der sagt unter jedem Dach ein Ach. Und wenn ich so als Pfarrer durchs Dorf gehe und jetzt nach knapp 3 Jahren schon viele Geschichten kenne und mir die Dächer anschaue und weiß, welches Ach darunter wohnt, dann fange ich manchmal an, für meine Leute zu beten. In dem Seufzen steckt nämlich der Geist Gottes. Geist, das heißt Wind, das heißt Atem. Und dieses Seufzen, selbst wenn wir keine Worte mehr finden, dieses Seufzen nimmt Gottes Geist und er trägt es hinauf zu Gott. Er nimmt sich unsere Schwachheit an, indem er in unser Herz reinschaut und versucht zu verstehen, was wir wirklich brauchen. Indem er uns tröstet und stärkt, auch indem er das Gebet in die andere Richtung nimmt. Indem er uns auf Gott hören lehrt. Indem er uns vielleicht manchmal erfahren lässt, was Gott uns eigentlich Gutes tun will, dadurch, dass er unser Gebet nicht erhört hat. Das passiert ja, dass Gott etwas beten und es kommt genau anders herum. Auch das ist ein Handeln des Geistes, wenn wir das dann begreifen und uns in Gottes Hände legen können und erfahren, dass er unseren Weg gut führt. Beten und Arbeiten, Berufung und Geist Gottes. Diese beiden Dinge kommen in diesem Bibeltext zusammen. Ich weiß nicht, ob Sie wussten, dass das romanische Wort im Lateinischen, im Französischen, im Englischen für Arbeiten das gleiche ist wie für Leiden, Laborare. Auf Englisch Labour, die Labour-Partei, das sind die Roten in England. Und Labour heißt gleichzeitig auch Geburtswehen. Das gehört vielleicht manchmal zusammen. Wenn man etwas bewegen will, man arbeitet dafür, man ist bereit, sich dafür einzusetzen, man ist auch bereit, dafür zu leiden. Wenn Christus uns ruft in seine Nachfolge, dann ist es auch klar, dass diese Nachfolge auch durch das Leiden durchgeht, weil er selbst ja durch das Leiden uns vorangegangen ist. Und wenn wir dann Beten und Arbeiten so verstehen, dann können wir uns an ihm festhalten, im Gebet, ob er uns durch dunkle Wege führt oder ob wir sie uns selbst herausgesucht haben. Da ist dann Beten und Arbeiten, Beten und Leiden auf eine ganz tiefe Weise miteinander verbunden, weil wir mit der ganzen Existenz im Leiden, im Scheitern, im Freuen, im Danken mit uns selbst verbunden sind und mit Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Gemeinderäte, liebe Frau Bürgermeisterin, liebe Präparanteneltern, wir sind berufen, unser Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Das ist die Berufung aus der Taufe. Wir sind berufen, unser Leben mit all seinen Ecken und Kanten, mit unseren Irrungen und Wirrungen, mit unseren persönlichen Stärken und unseren persönlichen Schwächen, dieses Leben Christus hinzuhalten, es mit ihm zu leben und in dem Bereich, an dem Ort, wo er uns Verantwortung gibt, diese Verantwortung auch zu tragen. Kennen Sie die Geschichte von Josef aus dem Alten Testament? Der Josef, der von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft worden ist, weil er ein furchtbarer Angeber war, weil der kleine Bruder, der da und seinen großen Brüdern erzählt hat, wie toll er selber war, der war Vaters Liebling noch dazu. Und seine Brüder, die haben ihn in einen Brunnen geworfen und haben ihn als Sklaven nach Ägypten verkauft. So groß war ihr Hass. Die Geschichte ist relativ bekannt, sie steht noch im Grundschullehrplan bis zum September, da kommt der neue. Die Geschichte geht ja dann weiter, dass Josef in Ägypten zu einem Politiker aufsteigt, dass er Verantwortung übernimmt und dass er sie tragen kann und dass er mithilft, dass das Volk der Ägypter und das Volk der Israeliten nicht an einer Hungersnot zugrunde geht, die ein paar Jahre später über das Land kommt. Und dann kommen seine Brüder und denken, er wird Rache an ihnen nehmen und Josef sagt, nein, ihr habt versucht, das Böse zu machen, Gott hat es aber gut gemacht. Und ich werde nicht den Groll auf euch jetzt forttragen, sondern ich werde den Dank, den ich Gott gegenüber habe, mit euch teilen. Liebe Gemeinde, diese Geschichte von Josef ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass Gott auch auf krummen Linien gerade schreiben kann. Wenn unser Leben alle möglichen Kurven nimmt, wenn wir vor dem Nichts stehen, wenn wir uns fragen, wie soll es weitergehen, wenn wir uns bis auf die Knochen blamiert haben, weil wir uns verrannt haben, dann, auch dann, geht dieser Satz, der hier in der Mitte steht, ich hoffe, Sie haben ihn vielleicht noch im Ohr, es ist ein beliebter Konfirmandenspruch. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Die Dinge können sich auf die Hinterbeine stellen, mit den Ohren wackeln, die können alles schlecht machen. Sie müssen uns doch zum Besten dienen, wenn Gott uns berufen hat. Gerade wenn wir schwach sind. Damit möchte ich schließen, weil das eine Erfahrung ist, die Christen immer wieder gemacht haben. Gerade wenn wir schwach sind, wenn wir selbst klein sind, dann ist der Platz, in dem Gott durch uns handeln kann, umso größer. Dazu gebe uns Gott seine Gnade. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.